Radio Rebell Podcast vom 16. April 2024. Thema und Überschrift: Vor 60 Jahren erschien das Debütalbum der Rolling Stones.
In April 1964, the Rolling Stones released one of the greatest and most influential debut albums in the history of rock music.
Und genau darum geht es in der folgenden Stunde, um das einflussreiche Debütalbum der Rolling Stones, das vor 60 Jahren veröffentlicht wurde. Irgendwie hatten wir immer noch kein Geld. Unser Debütalbum The Rolling Stones stand an der Spitze der Charts. Es hatte sich stolze 100.000 Mal verkauft, mehr als das Debüt der Beatles. Aber wo war unser Anteil? Tatsächlich waren wir schon zufrieden, wenn wir ohne Verlust aus der Sache raus. Gleichzeitig war uns klar, dass wir einen riesigen Markt geschaffen hatten, der uns bislang überhaupt nichts einbrachte. Von den Verkäufen in England sah man kein Geld, bis die Platte ein Jahr draußen war. Bei Verkäufen im Ausland dauert das noch länger. So lief das damals. Das schrieb Keith Richards in seiner Autobiografie Live. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit einer Würdigung des ersten Albums der Rolling Stones, das am 16. April 1964 in England auf den Markt kam. Es gilt, wie schon zu hören war, als eines der besten Debütalben der Rockgeschichte. Es war kommerziell erfolgreicher als das Debütalbum Please Please Me der Beatles. Es legte den Grundstein einer beispiellosen Bandkarriere, die noch immer andauert. Und es begründete den rauen, bluesgeträgten Stil der Rolling Stones bis heute. Für ihr aktuelles Album Hackney Diamonds nahmen sie den Muddy Waters-Klassiker auf, nachdem sich die Band 1962 benannt hatte, den Rolling Stone Blues, ein direkter Bezug zum Debütalbum. Aber im neuen Album finden sich auch Stones typische Rhythm and Blues Rocktitel, die vom Stil her und in der Spielweise an die erste LP anknüpfen. Driving Me Too Hard aus dem jüngsten Album Hackney Diamonds Ein typischer, potenzieller Stones-Hit, ziemlich poppig gemacht, aber immer noch verankert im Rhythm and Blues ihrer Anfangstage. Der Sound ihrer ersten LP vom April 1964 war für die damaligen Hörgewohnheiten sehr rau, ruppig und rotzig und verschreckte nicht wenige unerfahrene Hörer. Von den Beatles und anderen Beatbands jener Tage war man zwar schon einiges gewöhnt, aber der Sound der Stones war dann noch um einige Härtegrade schärfer und energischer. Das war eine bewusste Entscheidung und deckte sich mit ihrem Image der Bad Boys, die eher zum Krawall aufspielten statt zum Tanztee. Ihr Debütalbum eröffneten die Stones mit dem Songklassiker Route 66 von Bobby Troup, der in der jatzigen Fassung von Nat King Cole schon 1946 ein Hit war.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
Chuck Berry übersetzte den Swing-Jazz-Stil dann in den Sound des Rock'n'Roll, was unzählige Beatbands dann animierte, Route 66 in ihr Bühnenprogramm aufzunehmen.
Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
Aber was die Stones dann aus der Chuck Berry-Neufassung machten, das hatte noch deutlich mehr Biss, Power und Charisma. Frech und forsch und mit einer gehörigen Portion Professionalität und Selbstbewusstsein spielten die blutjungen Stones Route 66 quasi in Live-Atmosphäre am 3. Januar 1964 in den Londoner Regent Sound Studios ein, unter einfachsten technischen Bedingungen, in einem kleinen Studioraum, der nicht größer als ein Wohnzimmer war und als Aufnahmegerät nur über eine primitive Zweispur-Bandmaschine verfügte. Dicht gedrängt standen alle fünf Stones nebeneinander, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman und Charlie Watts, und spielten alle Titel, nicht nur diesen, wie in einem Live-Konzert über die aufgestellten Mikrofone direkt über ein kleines Mischpult auf das Tonband des Aufnahmegeräts. Dass diese Aufnahmeprozedur recht flott und ziemlich fehlerfrei vonstatten ging, lag daran, dass die Stones nur Songs ihres Bühnenprogramms einspielten und, weil sie in den Wochen zuvor sehr, sehr viele Konzerte gegeben hatten, waren sie bestens eingespielt. So wie bei Route 66 waren auch die 8 anderen Coverversionen auf der ersten LP von den Stones echte Neubearbeitungen der Originale. Die Stones machten sich diese Fremdkompositionen zu eigen und drückten diesen Titel, die ja nicht ihre eigenen waren, dennoch ihren eigenen Stempel auf. Dies gilt auch für die Willie Dixon-Komposition I Just Wanna Make Love to You. Willie Dixon, einer der wichtigsten Songschreiber des Urban Blues in Chicago, hatte seinen Song als klassischen langsamen Blues angelegt, bekannt gemacht 1954 von Muddy Waters. Damals hieß dieser Blues im Titel noch relativ züchtig Just Make Love to Me.
I don't want you to be no slave. I don't want you to wake all day. I don't want you to be true. I just want to make love to you. I don't want you to wash my clothes. I don't want you to keep a hold. I don't want your money too. I just want to make love to you. Love to you.
In diesem verhaltenen Blues-Tempo und mit der nur angedeuteten sexuellen Begierde blieb es in der Stones-Fassung natürlich nicht. Sie beschleunigten das Tempo fast ins Dreifache, während Sänger Mick Jagger unmissverständlich sein sexuelles Bedürfnis kundtat und lautstark balzend Liebesdienste einforderte. Dazu bewies Brian Jones an der Mundharmonika, dass er die Könner an der Bluesharp Wee Little Walter bestens studiert hatte. Und die Rhythmusgruppe mit Bill Wyman am Bass, Keith Richards Rhythmusgitarre und Charlie Watts zog das rasende Tempo gnadenlos durch.
I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. I don't want, cause I'm sad and blue. I just wanna make love to you.
Mit dieser zweifelsfrei anzüglichen Blues-Nummer von Willie Dixon, I Just Want to Make Love to You, gespielt im Höllentempo, machten die Stones klar, dass sie von ihrem Mädel etwas ganz anderes wollten als die scheinbar biederen Beatles mit ihrem kreuzbraven I Wanna Hold Your Hand. Die Stones wollten sich nicht lange mit Händchenhalten aufhalten. Was sie wollten, forderte Mick Jagger direkt und ungeschwenkt: Ich will mit dir Liebe machen. Die Beatles wollten das sicher auch, nur sagten sie es nicht so direkt, sondern verpackten es in eine romantische Werbung, sozusagen als taktisches Vorspiel. Die Stones bewiesen ihre Vorliebe und Hochachtung für den Blueskomponisten Willie Dixon, als sie für ihr Bluesalbum von 2016, Blue and Lonesome, gleich zwei Nummern von Willie Dixon aufgriffen und neu bearbeiteten. Neben der Bluesballade I Can't Quit You Baby war es der kraftvoll zwingende Rhythm and Blues-Titel Just Like I Treat You, in dem der Ich-Erzähler, ebenso romantisch wie ironisch, seine Partnerin auffordert, ihn genauso zu behandeln, wie er sie behandelt. Die Stones behandelten den Song von Willie Dixon mit Respekt, formten ihn aber auch nach ihrem eigenen Gusto. Willie Dixon, eine der großen Persönlichkeiten der urbanen Blues-Szene von Chicago, war einer der großen Helden der Stones, nicht nur in ihren Anfangstagen. Auch 2016 coverten sie für ihr Album Blue and Lonesome zwei weniger bekannte Titel von Willie Dixon. Auch der schwarze Blues-Gitarrist, Sänger und Songschreiber Jimmy Reed, prototypisch für den Mississippi Blues, später auch in der Chicago-Szene aktiv, gehörte zu den frühen Favoriten der Stones in ihren jungen Jahren. Keith Richards schrieb in seiner Autobiografie Live, Zitat: Jimmy Reed war ein ganz großes Vorbild für uns. Bei ihm ging es immer um zwei Gitarrenmusik. In vielerlei Hinsicht eine Übung in Monotonie, außer man tauchte wirklich darin ein. Jimmy Reed hatte etwa 20 Nummer-1-Hits mit im Grunde immer dem gleichen Song. Er hatte nur zwei Tempi, aber er verstand die Magie der Wiederholung, der Monotonie und verwandelte sie in etwas Hypnotisches, Tranceartiges. Brian und ich waren fasziniert davon. In jeder freien Sekunde versuchten wir, Jimmy Reeds Gitarrensounds auf die Schliche zu kommen. Jimmy Reed war immer sturzbesoffen. Es gibt da diese berühmte Geschichte, als er schon anderthalb, zwei Stunden zu spät dran ist für seine Show und sie ihn schließlich auf die Bühne wuchten und er lallt: Das erste Stück heißt Baby, What You Want Me To Do. Und dann kommt es ihm hoch und er kotzt die beiden ersten Reihen voll. Das ist ihm wahrscheinlich oft passiert. Zitat Ende. Solche Stories gefielen den jungen, unangepasst sich gebenden Stones. Sie hatten in ihren Anfangstagen gleich mehrere Songs von Jimmy Reed im Live-Repertoire, unter anderem auch Honest I Do, den Jimmy Reed 1957 aufgenommen hatte und damit in den US-amerikanischen R&B-Charts bis auf Platz 4 kam.
Don't you know that I love you? Honest I do. I never played no one above you. Please tell me you. Driving me mad. You the sweetest little one that I ever had.
In ihrer eigenen Version veränderten die Stones nicht viel im Vergleich zur Originalaufnahme von Jimmy Reed. Was er vorgemacht hatte, zwei sich ergänzende Gitarren nebeneinander zu stellen, das wiederholen die gelehrigen Schüler Brian Jones und Keith Richards mit ihren Gitarren fast wie in einer Kopie. Mick Jagger spielt die Mundharmonika beachtlich gut, aber wegen der unzureichenden Aufnahmetechnik klingt die Stones-Version etwas blechern und kommt insgesamt nicht so recht an die Originalaufnahme von Jimmy Reed heran.
Don't you know that I love you? Honest, I do.
Mit diesem Song Honest I Do erwiesen die Stones ihrem Blueshelden Jimmy Reed die Ehre. Hier im Hintergrund ist der Instrumentalblues Boogie in the Dark von Jimmy Reed zu hören. Wie intensiv sich Keith Richards mit der Spieltechnik des Gitarristen Jimmy Reed beschäftigt hat, das erzählt er in seiner Autobiografie Live auf Seite 146. Zitat: Jimmy Reed war einfach, er war geradeaus. Aber das zu zerlegen, was er spielte, Mann, ich brauchte Jahre, um rauszufinden, dass er den H7-Akkord, den letzten der drei Akkorde eines 12-Takte-Blues, den sogenannten Dominant-Sept-Akkord, bevor man wieder zum E zurückkehrt, dass er den offen spielt. Glaubt mir, das ist erstens das Faulste und Schlampigste, was man in dieser Situation machen kann, und zweitens die brillanteste musikalische Erfindung aller Zeiten. So hat es Jimmy Reed geschafft, 30 Jahre lang ungestraft immer den gleichen Song zu spielen. Zitat Ende. Nicht nur 1964 in ihrem Debütalbum, sogar noch 2016 interpretierten sie für ihr Bluesalbum Blue and Lonesome einen Titel von Jimmy Reed, und zwar diesen Little Rain. Eine der wichtigsten Orientierungsgrößen für die jungen Rolling Stones und für ihren eigenen, sich langsam entwickelnden Rhythm-and-Blues-Stil. Nicht minder wichtig war Bo Diddley, der einen unverwechselbaren, synkopierten, hypnotischen Beat zu seinem Markenzeichen entwickelt hatte. Vom Sound her eine Mixtur aus dem archaischen Mississippi-Blues, dem Electric-Blues aus Chicago und dem schwarzen Rock'n'Roll eines Chuck Berry, klangtechnisch von Hall und Echo geprägt. 1957 erschien seine bahnbrechende Single Hey Bo Diddley auf der A-Seite und Mona auf der B-Seite. Der letztgenannte Titel Mona elektrisierte die britische Beat- und Blues-Szene der frühen 60er Jahre, so auch die Rolling Stones.
Door. gonna surely die.
Bo Diddley, der Erfinder des Tremolo-Gitarrensounds, den er auf selbstgebauten kastenförmigen Gitarren mit technischen Tricks erzeugte, war einer der ersten schwarzen Blues-Rock'n'Roller, der Afro-Latino-Anklänge hören ließ durch Verwendung von afrikanischen und lateinamerikanischen Perkussionsinstrumenten, wie auch hier im Hintergrund zu hören ist, im Instrumental Aztec von Bo Diddley. Über die Bedeutung von Bo Diddley für die Stones schrieb der Musikjournalist Ernst Hofacker in seiner Rolling Stones Bibel Confessing the Blues, Zitat: Bo Diddley gehörte zu den Göttern im musikalischen Kosmos der frühen Stones. Sein patentierter Dschungelbeat spielte eine mindestens so essentielle Rolle im Selbstverständnis der R&B-Jünger wie Chuck Berrys berüchtigte Zwei-Finger-Licks oder Little Walter's Harp-Sound. Klar also, dass eine Diddley-Reminiszenz auf das Debütalbum musste. Mona war denn auch einer der glanzvollsten Momente der Platte und eine der eindrucksvollsten Leistungen, die Brian Jones an der Gitarre hat hören lassen. Sein in gespenstischen Hall und blubberndes Tremolo gebettetes Rhythmusspiel trug und trieb den Titel souverän durch die gut 3,5 Minuten. Sogar Bo Diddley himself soll hinterher anerkannt haben, dass Jones, der damals einzige Musiker war, der das Geheimnis dieses so unwiderstehlichen Grooves entschlüsselt hatte. Zitat Ende. Hier ist die so gelobte Mona-Version der Rolling Stones zu hören.
Yeah.
Über Mick Jaggers Gesangspart bei Mona hatte ein Kritiker geschrieben, Jagger habe eine herausragende Interpretation geliefert. Seine raue Stimme und sein besonderer Ausdruck habe dem Stück etwas Raubkatzenhaftes verliehen. Mick Jagger traute sich dann auch, sich einen Vergleich mit dem Soul-Sänger Marvin Gaye auszusetzen. Für ihr Debütalbum coverten die Stones zum ersten Mal eine Motown-Soul-Nummer, Can I Get a Witness, geschrieben vom genialen Songschreiber-Trio Holland Dozier Holland und gesungen vom jungen, gerade aufstrebenden Soul-Sänger Marvin Gaye. 1963 ein Achtungserfolg für Marvin Gaye, immerhin Platz 22 in den Billboard-Pop-Charts. Diese Vorlage zu erreichen, sollte eine Herausforderung für Mick Jagger und für die Stones werden.
Hurts me so inside.
Im direkten Vergleich mit dem Motown-Original geht die Coverversion der Stones nach Punkten nicht unbedingt als Sieger vom Platz. Nachdem die Stones ihre Neufassung von Can I Get a Witness am 4. Februar 1964 im Kasten hatten, spielten sie zur allgemeinen Entspannung einfach weiter, auch weil Gäste im Studio eingetroffen waren. Pianist Ian Stewart, der bei der Aufnahme von Can I Get a Witness gerade den Klavierpart übernommen hatte, setzte sich jetzt an die Orgel und spielte das gleiche Thema einfach weiter. Die anderen setzten ein und alle hatten Spaß an der spontanen Jam-Session, die hier vorab schon im Hintergrund zu hören ist. Dass dieses variierte Playback von Can I Get a Witness dann als instrumentale Eigenkomposition unter dem Titel Now I've Got a Witness, Klammer auf, Like Uncle Phil and Uncle Gene, Klammer zu, auf dem Debütalbum der Stones landete, hatte ein gewisses Geschmäckle. Denn von einer eigenständigen kompositorischen Leistung konnte hier wirklich nicht die Rede sein. Als Urheberangabe wählten die Stones das Pseudonym Nanker Felch, das auch später immer wieder mal auftauchte, entweder um die Autorenschaft der gesamten Band zu deklarieren oder um die Urheberangabe Jagger Richards zu verschleiern. Die Deklaration einer Autorenschaft Jagger Richards hätte hier womöglich zu Urheberrechtsproblemen führen können. Schließlich handelt es sich hier um den Mitschnitt einer Jam-Session, die auf der Komposition Can I Get a Witness von Holland Dozier Holland basierte. Die etwas seltsam anmutende Angabe in Klammern bezog sich auf die Studioanwesenheit des Wall of Sound-Produzenten Phil Spector und des US-Sängers und Songschreibers Gene Pitney während der Aufnahme. Dass die Klangqualität dieser Aufnahme deutlich besser ist als die der meisten anderen Albumtitel, dürfte an der Anwesenheit und Mitwirkung des Produzenten Phil Spector gelegen haben. Dieser Instrumentaltitel erschien unter der Pseudonym-Autorenangabe Felch, aus guten Gründen. Der erste selbstverfasste Song des Autorenduos Jagger Richards entstand unter Druck des damaligen Produzenten Andrew Oldham, der die beiden angeblich in einer Küche so lange einschloss, bis sie endlich einen Song zusammengeschrieben hatten. Die Initialzündung lieferten aber die beiden Ober-Beatles Lennon McCartney, die den Stones für deren zweite Single einen Song lieferten, weil die Stones nichts auf der Pfanne hatten und sich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht getraut hatten, einen eigenen Song zu schreiben. Als Mick Jagger und Keith Richards mitbekamen, mit welcher Leichtigkeit und Schnelligkeit Lennon McCartney für sie den Song I Wanna Be Your Man fertigstellten, dachten sich die beiden Stones, das müssten wir doch eigentlich auch hinkriegen können. Und dies war die Geburtsstunde des neuen Songschreiberduos Mick Jagger und Keith Richards. Ihr erster selbstverfasster Song Tell Me You're Coming Back, die flehentliche Bitte eines schweren Nöters, der gerade den Laufpass bekommen hatte, an seine Abtrünnige, sie möge doch sagen, dass sie zu ihm zurückkommt, erschien also als erste echte Eigenkomposition am 16. April 1964 innerhalb des Debütalbums der Rolling Stones.
I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you're saying you gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You said we're through before you walked out on me before. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, and determined to go. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me.
Neben der balladesken, pop-orientierten Eigenkomposition Tell Me enthält das Album, wie schon erwähnt, zwei weitere Kompositionen von Jagger Richards, die aber unter dem Pseudonym Nanka Felch veröffentlicht wurden. Der Grund für das Versteckspiel hinter einem Pseudonym, speziell bei Eigengewächsen, die musikalisch am Rhythm and Blues orientiert waren, könnte sein, so wurde spekuliert, dass Jagger Richards in diesen Fällen neben den US-amerikanischen Originalen keine gute Figur machen würden. So klingt der R&B-Remake Little by Little von Jagger Richards unter der Credits-Angabe Nanka Felch wie ein passabler Versuch, einen britischen Rhythm and Blues im Stile eines Muddy Waters abzuliefern. Unter den Klarnamen Jagger Richards hätte die Nummer womöglich wie ein peinliches Plagiat gewirkt. Schließlich waren die musikalischen Übereinstimmungen mit Titeln von Jimmy Reed oder Junior Wells mehr als auffällig. In dieser Besprechung des Debütalbums der Rolling Stones, das vor 60 Jahren veröffentlicht wurde, fehlen noch 4 Titel, die aus Zeitgründen nicht mehr unterzubringen waren, obwohl sie es wahrlich verdient gehabt hätten, und zwar I'm a King Bee, Carol, You Can Make It If You Try und Walking the Dog von Rufus Thomas. Der letztgenannte Titel soll zumindest noch als kurzer Ausschnitt angespielt werden. Und damit geht der Kramladen mit Volker Rebell und der Würdigung des Debütalbums der Rolling Stones zu Ende.
Baby back, dressed in black, silver buttons all down her back. The needle and she